Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr. Ich bin Jenny von der Nova Medica Heilpraktiker Akademie von Natürlich Elli und hoste die heutige Folge für dich. In dieser Folge geht es wieder um ein Krankheitsbild, das schnell lebensbedrohlich werden kann und leider viel zu oft zu spät erkannt wird. Es geht heute um den Mesenterialinfarkt. Ich erkläre dir, was dabei im Körper passiert, warum er so heimtückisch ist und woran du ihn vor allem im akuten Stadium erkennen kannst. Außerdem schauen wir uns auch die chronische Form an und ich erkläre dir, wie sich beide genau unterscheiden.
Herzlich willkommen bei Medizin im Ohr. Dieser Podcast ist ein treuer Begleiter während der medizinischen Ausbildung. Wir steigen hier tief in spannende Themenfelder der Medizin ein, lösen deine Fragezeichen im Kopf auf und motivieren dich zu lernen. Wenn du also Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann bleib dran und lass uns loslegen.
Stell dir vor, ein Patient kommt mit starken Bauchschmerzen in die Praxis. Als Differentialdiagnose sollten wir natürlich die Notfälle im Hinterkopf haben. Und genau dazu gehört auch der Mesenterialinfarkt. Und den schauen wir uns jetzt einmal ganz genau an. Der Mesenterialinfarkt beschreibt eine Durchblutungsstörung des Darms, eine Minderdurchblutung derjenigen Darmabschnitte, die durch die Arteria mesenterica superior versorgt werden. Diese Arterie ist der Hauptversorger für große Teile des Dick- und Dünndarms. Wenn sie plötzlich verlegt ist, wie zum Beispiel durch einen Thrombus oder eine Embolie, entsteht ein akutes Ischämiegeschehen. Und hier haben wir dann einen richtigen Notfall. Erinnerst du dich noch zwischen dem Unterschied Thrombus, Embolus? Wie war das nochmal? Das wird nämlich ganz gerne mal verwechselt. Also kommt hier noch einmal ganz kurz eine Erklärung dazu. Ein Thrombus ist ein festes Blutgerinnsel, das an Ort und Stelle entsteht. Wie zum Beispiel in einer Arterie mit einem verengten Gefäßlumen, aber auch in einer Vene oder im Herzen, wie etwa im linken Vorhof bei Vorhofflimmern. Ein Embolus dagegen ist ein abgelöster Thrombus oder ein Teil davon, der vom Entstehungsort mit dem Blutstrom weitertransportiert wird und dann an einer anderen Stelle, meist in einem kleineren Gefäß, stecken bleibt. Und genau das wird gefährlich, zum Beispiel in der Mesenterialarterie, wo er einen akuten Verschluss auslösen kann. Also kurz und knapp einmal zusammengefasst. Der Thrombus sitzt, der Embolus flitzt. Aber zurück zum Mesenterialinfarkt und seinen Risikofaktoren. Ganz vorne mit dabei sind Vorhofflimmern, generalisierte Arteriosklerose, die koronare Herzkrankheit oder auch Herzinsuffizienz. Also die klassischen kardiovaskulären Vorerkrankungen. Aber auch Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder eine Thrombophilie können das Risiko stark erhöhen. Diese Faktoren bereiten quasi den Boden, auf dem die Thromben bzw. die Embolien entstehen und dann zu einem Verschluss der Mesenterialgefäße führen können. Das Ganze kann dann akut oder chronisch verlaufen. Starten wir einmal mit der akuten Form, also dem plötzlichen Alarm im Bauchraum. Beim akuten Verlauf sind die häufigsten Auslöser arterielle Embolien, die in bis zu 90% der Fälle vorkommen und oft durch Herzrhythmusstörungen wie etwa Vorhofflimmern oder auch eine Endokarditis bedingt sind. Der Embolus, also das abgelöste Blutgerinnsel, wandert dann mit dem Blutstrom in die Mesenterialarterie und verstopft sie. Eine weitere Ursache ist eine akute Thrombose aufgrund einer bestehenden Arteriosklerose. Und geht es dann los, dann können meist die typischen Stadien des akuten Mesenterialinfarkts beobachtet werden und das sind in der Regel drei. Los geht's mit dem Initialstadium, die erste Phase, die etwa 6 Stunden andauern kann. Die Patienten berichten über heftige, kolikartige Bauchschmerzen, oft diffus, aber meist in einem Schwerpunkt um den Nabel herum. Mit Auftreten können beispielsweise Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Unruhe oder auch Schweißausbrüche. Auch eine Tachykardie ist häufig. Die drei Hauptmechanismen hinter diesen Symptomen sind Stress, Nervenreizung und Schleimhautschädigung. Vor allem der Sympathikus ist hier natürlich on fire. Wenn wir jetzt in die Diagnostik gehen, dann denkt bitte daran, beim Abdomen gilt eine andere Reihenfolge. Deshalb beginnen wir mit der Auskultation, danach kommt die Perkussion und ganz zum Ende die Palpation. Und genau hier zeigt sich dann auch das Paradoxe. In der Auskultation kannst du eine gesteigerte Peristaltik wahrnehmen. Der Darm versucht, die drohende Ischämie durch eine gesteigerte Bewegung zu kompensieren. Bei der Palpation dagegen ist das Abdomen überraschend weich und zeigt keinerlei Abwehrspannung. In dieser Phase ist es echt kritisch für den Patienten, aber gleichzeitig therapeutisch noch günstig. Der Darm ist zwar minder durchblutet, aber noch nicht nekrotisch, da die Ischämietoleranz bei etwa 6 Stunden liegt. Das bedeutet, dass das Gewebe die erstaunliche Fähigkeit besitzt, eine Zeit lang trotz schlechter Durchblutung keinen Schaden zu nehmen. Okay, dann kommen wir jetzt zum Latenzstadium. Jetzt scheint es so, als würde es dem Patienten plötzlich besser gehen. Die Schmerzen lassen nach, die Unruhe nimmt ab, aber das ist tatsächlich trügerisch. Denn was hier passiert, ist das Absterben der Nervenrezeptoren, die für den Schmerz verantwortlich sind und die sitzen in der Darmwand. Es kommt zu fortschreitenden Nekrosen, oft begleitet von den ersten systemischen Symptomen wie beispielsweise Fieber, beginnende Sepsis, Azidose. Das nennt sich dann auch fauler Frieden. Die Symptome lassen nach, aber im Hintergrund spitzt sich die Lage weiter zu. Eventuell kommt es bereits jetzt schon zu einer blutigen Diarrhoe. Nach 12 Stunden sind wir dann im Spätstadium. Wir könnten es auch das Vollbild der Katastrophe nennen. Erst jetzt zeigt sich das akute Abdomen mit harter Bauchdecke, Abwehrspannung, Peritonitis, also der Bauchfellentzündung. Und dadurch wird dann auch eine Darmlähmung möglich. Das nennt man dann hier paralytischer Ileus. Die Patienten sind dann in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Sie haben einen Kreislaufschock, blutige Diarrhoe, Multiorganversagen, das sind alles mögliche Folgen. In dieser Phase kann es auch zur Darmperforation kommen, was wiederum schädlich für das Bauchfell ist und die Letalität in diesem Stadium dadurch extrem hoch ist. Okay, das wurde jetzt zum Ende ganz schön dramatisch. Wie hätte man diesen akuten Verlauf denn nun verhindern können? Kommt so ein Patient mit starken Bauchschmerzen, ist er noch im Initialstadium? Hier sollte dann in der Anamnese unter anderem abgefragt werden, ob die Person vielleicht Herz- oder Gefäßerkrankungen hat, ob es in der Familie Durchblutungsstörungen gibt. All das sind Fragen, die wir in der Anamnese klären sollten, denn das kann uns einen entscheidenden Hinweis geben. Bei der Auskultation des Abdomens können wir ein abdominelles Strömungsgeräusch feststellen. Bei der Palpation ist der Bauch weich, trotz starker Schmerzen. Und vielleicht hat der Patient bereits eine Schonhaltung eingenommen. Etwas schwieriger wird es, wenn ein Patient im Latenzstadium zu dir in die Praxis kommt. Denn die Schmerzen sind aktuell kaum noch ein Thema. Trotzdem lohnt es sich hier gezielt nachzufragen. Gab es bis vor ein paar Stunden vielleicht noch plötzliche starke Schmerzen, die dann verschwunden sind? Liegt nun der Verdacht vor, dass hier ein Mesenterialinfarkt bestehen könnte, muss der Rettungsdienst alarmiert werden und der Patient muss ins Krankenhaus. In der Klinik wird nun schnell reagiert, denn es erfolgt dann eine CT-Angiografie, die die Durchblutungsverhältnisse der Darmgefäße sichtbar macht, eine Labordiagnostik mit Blick auf Laktat, CRP und Leukozyten, ein EKG, um ein etwaiges Vorhofflimmern zu erkennen. Und bei Bestätigung des Verdachtes wird eine schnelle Revaskulisation, also die Verbesserung bzw. die Wiederherstellung der Durchblutung, durchgeführt. Wichtig ist, wird der Infarkt früh genug erkannt, kann der Darm noch gerettet werden, ohne dass Teile entfernt werden müssen. Neben diesem akuten Verlauf gibt es aber auch die chronische mesenteriale Ischämie. Die häufigste Ursache in ungefähr bis zu 98% ist eine mesenteriale Arteriosklerose, also die Verhärtung der Arterienwand durch Risikofaktoren wie höheres Alter, also Patienten Ab 60 Jahren dann Rauchen, Übergewicht, Diabetes mellitus, Hyperlipidämie. Und diese Form kommt jetzt noch ein bisschen fieser um die Ecke, da sie zu Beginn nur wenig dramatisch erscheint. Auch diese Form kann in typischen Stadien verlaufen und genau hier liegt unsere Chance, frühzeitig aufmerksam zu werden, bevor es dann zum akuten Notfall wird. Im ersten Stadium ist die Erkrankung asymptomatisch. Das bedeutet, der Patient merkt keinerlei spürbare Beschwerden. Der Körper kompensiert die beginnende Gefäßverengung noch gut, da es Umgehungskreisläufe, also Kollateralien gibt, die die Minderdurchblutung ausgleichen. Im zweiten Stadium treten erstmals spürbare Beschwerden auf. Der Patient berichtet davon, dass er nach dem Essen Bauchschmerzen bekommt, eventuell sogar krampfartig, teils dumpf und ziehend. Oft dauert es ca. 20 bis 30 Minuten nach der Mahlzeit, bis diese Schmerzen einsetzen. Patienten äußern in der Anamnese dann sowas wie: Nach dem Mittagessen kriege ich jedes Mal so ein Ziehen im Oberbauch. Das ist richtig unangenehm und ich mag schon gar nichts mehr essen. Das ist das klassische Bild der Angina abdominalis. Der Verdauungsvorgang benötigt mehr Durchblutung, die verengten Gefäße können das aber nicht mehr leisten. Vor allem ältere Menschen beginnen in dieser Phase das Essen zu meiden, aus Angst vor den Schmerzen. Die Folge: ein ungewollter Gewichtsverlust und Hinweise auf eine beginnende Malabsorption. Moment, was war denn nochmal eine Malabsorption? Ich lasse dich selber einmal ganz kurz nachdenken. Der Darm kann bestimmte Nährstoffe nicht ausreichend aufnehmen, obwohl sie mit der Nahrung zugeführt werden. Das betrifft zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Fette oder auch Eiweiße. Die Folge können sein Gewichtsverlust, Blähungen, Durchfall oder auch Mangelerscheinungen, je nachdem, was genau nicht richtig resorbiert wird. Und genau das passiert hier, weil die chronisch reduzierte Durchblutung die Darmwand dauerhaft schädigen kann. Die Schleimhaut bekommt zu wenig Sauerstoff, die Zottenstruktur verändert sich und all das führt dann zu einer Malabsorption. Bei der Auskultation des Bauches, vor allem im Oberbauch der Aorta, kann man dann manchmal ein Strömungsgeräusch hören. Das hört sich an wie ein leises Zischen oder Rauschen, was durch eine Verengung, also eine Stenose der mesenterialen Gefäße durch die Arteriosklerose entsteht. Durch diese Engstelle muss das Blut mit erhöhtem Druck und einer größeren Geschwindigkeit hindurchfließen. Das ist ähnlich wie bei einem Gartenschlauch, wenn man auf dem anderen Ende draufsteht. Dabei kann es dann zu einer turbulenten Strömung kommen und die ist manchmal tatsächlich mit dem Stethoskop zu hören. So ein abdominelles Strömungsgeräusch ist ein klassischer Hinweis auf eine Gefäßveränderung und sollte in jedem Fall ernst genommen werden. Vor allem, wenn der Patient gleichzeitig postprandiale Bauchschmerzen, also Bauchschmerzen, die nach dem Essen auftreten, oder Gewichtsverlust angibt. Okay. So weit, so gut. Kommen wir jetzt zum dritten Stadium. Jetzt verschlechtert sich das Bild deutlich. Häufig berichtet der Patient nun von Dauerschmerzen. Also nicht mehr nur nach dem Essen, sondern auch unabhängig von der Nahrungsaufnahme. Da können in der Anamnese Sätze fallen wie: Ich habe ständig dieses Druckgefühl, mal mehr, mal weniger, aber weg ist es nie. Und irgendwie vertrage ich kaum noch etwas. Die Malabsorption nimmt weiter zu, der Körper kann wichtige Nährstoffe nicht mehr aufnehmen. Manche Betroffenen zeigen schon deutliche Mangelzeichen, wie beispielsweise Müdigkeit, Muskelschwäche oder auch Hautveränderungen. In manchen Fällen kann es zu einer ischämischen Kolitis kommen, also zu einer Entzündung des Dickdarms durch die chronische Minderdurchblutung. Das äußert sich beispielsweise durch blutige Stühle, krampfartige Unterbauchschmerzen und Durchfall. Natürlich verlieren wir aber auch Differentialdiagnosen wie ein Ulkus, also ein Geschwür, oder ein Tumor nicht aus dem Auge. Okay, dann kommt jetzt einmal das Finale, das vierte Stadium. Und da sind wir dann beim akuten Gefäßverschluss und es zeigen sich dann Symptome wie in den Stadien, die wir zu Beginn dieser Folge besprochen haben. Das Bild wechselt also so schlagartig. Die Schmerzen sind plötzlich sehr intensiv. Die Patienten können dann sagen wie: Ich habe solche Schmerzen, als hätte mir jemand in den Bauch geschlagen. Die waren ganz plötzlich da. Ich kann kaum noch vor Schmerzen atmen. Und so wurde aus einer lang bestehenden chronischen Unterversorgung der akute Mesenterialinfarkt. Mit allen dazugehörigen Risiken wie Nekrose, Darmperforation, Peritonitis oder auch dem Multiorganversagen. Final noch ein kleines Good to Know für dich. Ein akuter Mesenterialinfarkt kann auch ohne chronische Vorzeichen auftreten und ein chronischer muss nicht in einem akuten Infarkt enden. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen, was du dir aus dieser Folge mitnehmen solltest. Wenn jemand plötzlich starke Bauchschmerzen hat, der Bauch aber weich und relativ unauffällig ist, denk bitte an die Mesenterialischämie. Vor allem bei Risikofaktoren wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Vorhofflimmern, hohem Alter, Rauchen, arterieller Hypertonie, Hyperlipidämie, Diabetes mellitus oder bekannten atherosklerotischen Gefäßerkrankungen. Und nimm auch Menschen mit immer wiederkehrenden postprandialen Beschwerden ernst, besonders wenn sie Gewicht verlieren. Das kann ein Hinweis auf eine chronische Ischämie sein, aber natürlich auch beispielsweise auf ein Karzinom. In beiden Fällen ist die Aufmerksamkeit entscheidend, denn nur das, was du auf dem Schirm hast, kannst du auch erkennen. Okay, wir sind am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat, den Mesenterialinfarkt besser zu verstehen, mit all seinen Fallstricken und Chancen zur frühzeitigen Erkennung. Und wenn du jetzt beim Zuhören gespürt hast, wie sehr dich medizinisches Denken begeistert, habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar ein 0-Euro-Webinar mit dem Titel 5 Wahrheiten über die Heilpraktika-Ausbildung, die dir fast niemand erzählt. Es geht genau um die Dinge, die viele erst merken, wenn sie schon mittendrin sind. Und das führt leider dazu, dass genau diese die Ausbildung wieder abbrechen. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, die Heilpraktika-Ausbildung zu machen, dann solltest du dir unbedingt dieses Webinar anschauen. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss!